Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
E208, nicht der Name irgendeiner neuen Arztserie im NDR, sondern unser Kürzel auf unserem Sheet für Episode 208, die wir nämlich heute aufnehmen, mit Philipp Meisel, der wieder zurück ist aus dem Trainingslager. Ich grüße dich.
Ein herzliches Grüß Gott in die Runde.
Wunderbar, schön, dass du wieder da bist. Ein bisschen braun geworden bist du auch, aber gearbeitet hast du auch viel, wie ich gesehen und vor allem letzte Woche gehört habe. Wir nehmen euch mit auf den neuesten Stand rund um den VfB. Das Trainingslager ist rum, das erste Pflichtspiel naht. Zwischendrin gibt es nochmal ein Highlight in Bad Cannstatt am Samstagnachmittag und auf dem Transfermarkt tut sich tatsächlich auch einiges. Dazu wie üblich NLZ Newsflash und der Ausblick und. Aber zuerst, Philipp Meisel, darfst du natürlich mal erzählen. Allgäu, wie war's?
Du hast es schön in der richtigen Reihenfolge genannt, nämlich erst bräunen, dann arbeiten.
Natürlich.
Nein, wir haben schon ganz gut geballert. Ihr habt ja letzte Woche die Folge mit unserem neuen Kollegen David Scheu gehört. Wie fandest du die eigentlich?
Sehr, sehr angenehm. Ich fand mich auch gut abgeholt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass es den Fans da draußen genauso ging. Und falls ihr euch vielleicht auch manchmal fragt, so, das hat sich jetzt auch so qualimäßig, also von der Soundqualität, ein bisschen anders angehört. Na klar, wir haben da ein mobiles, ein portables Gerät. Und deswegen klingt das nicht immer ganz so, wie wenn wir beiden hier in unserem schnuckeligen Studio in Möhringen stehen. Aber abgesehen davon, ich finde das cool tatsächlich, wenn man so ein bisschen diesen Spirit vor Ort mitnehmen kann. Und das ist ja, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, einfach nochmal was ganz anderes, wenn du da wirklich vor Ort bist. Und dieses Trainingslager-Flair ist ja auch nochmal was ganz anderes. Du hast ganz nah den Kontakt zum Staff, zu den Spielern. Es ist nicht alles so, wie soll ich sagen, durchgetaktet und durchorganisiert. Klar, der Tag schon, die Einheiten, aber du kannst mal so ein kleines Schwätzchen halten. Du hast mal so den Trainer, der mal vielleicht irgendwie mal rumkommt und dir mal über die Schulter guckt und sagt, was machst denn du da eigentlich, wie geht's so? Dieses Smalltalk, dieses ja immer up-to-date sein, das hast du einfach nur da, wenn du vor Ort bist und das kam bei mir, finde ich, gut an. Und deswegen müssen wir jetzt auch unbedingt noch drüber reden, Philipp, weil auch nach der Folge letzte Woche ging das Trainingslager ja noch weiter und es gab ja dann auch noch mal ein Testspiel gegen Brentford, wo ja auch einiges los war. Du hast ja auch schon ein paar Trainingslager mitgemacht, warst auch schon an ein paar Orten. Wie würdest du das einordnen, so auch im Vergleich zu den anderen Trainingslagern?
Außergewöhnlich.
Ja,
inwiefern? Also das ist tatsächlich was bei mir hängen blieb. Zum einen, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, Trainingsinhalte, Trainingsintensität. Ja, lange Einheiten, hoher Spezialisierungsgrad, Kleingruppen, mannschaftsteilspezifische Inhalte. Das gab es so ausgeprägt in dieser Form noch nicht zu sehen, war auch für uns sehr spannend. Allzu sehr möchte ich aber gar nicht mehr drauf eingehen, weil wir haben es letzte Woche eigentlich schon ganz gut abgeräumt, ja. Sondern ich möchte eher ein bisschen nach vorne gucken. Zwei Sachen aber noch zuerst, bevor wir zum Testspiel kommen. Das einmal das Thema Klima. Mhm. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also natürlich war das außerhalb des Rasenrechtecks gut, denn die Fans konnten mal wieder nahe ran seit zwei Jahren. Es gab einen Fanabend mit 300 Leuten, der richtig gut war und wie mir das ein oder andere Vögelchen zugetragen hat, für manchen VfB-Entscheider danach noch an der Hotelbar weiterging bis 3 Uhr morgens. Ja, aber das sei ihnen gegönnt.
Part of the game.
So sieht's aus. Und der neue Vorstandsvorsitzende, Alex Wehrle, der hat es ganz gut umrissen und den hören wir jetzt erstmal kurz.
Muss ich sagen, wir hatten einen tollen Fanabend gestern mit, ich glaube, waren bis zu 300 Fans da oben mit guter roter Wurst und guten Kaltgetränk, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch schon wichtig, dass wir wieder näher an die Menschen, näher an die Fans rankommen. Nicht nur jetzt, weil wir durch Corona eben diese Phase hatten, wo es schon schwieriger war natürlich, wieder nah an die Fans ranzukommen, sondern weil wir der VfB Stuttgart 1893 sind. Und seit 1893, warum gibt es uns? Weil wir das für die Menschen machen, weil wir sie begeistern und nur deshalb gibt es einen Traditionsclub. Deswegen wollen wir auch die ein oder andere Aktivität natürlich dann auch starten, um wieder zu zeigen, hey, wir sind bei euch und wir spielen für euch. Und das ist auch ein Dank natürlich an die sensationelle Unterstützung, die bis zu 92. Minute dazu geführt hat, dass wir eigentlich ein emotionales Highlight alle gemeinsam erleben konnten.
Doch, das war wirklich sehr nett anzusehen, hat vielen Spaß gemacht. Auch ich war auf dem Fanabend. Normalerweise, das ist auch was Neues, ja, war es eigentlich die letzten Jahre nicht gern gesehen, wenn die Presse da rumturnt. Ja. Aber dieses Jahr war das kein Problem und ich konnte mich ganz gut austauschen mit dem einen oder anderen. Waren auch Leute vom Fanprojekt da beispielsweise, Fanbetreuung natürlich, die Antje, der Christian und so weiter. Und auch mit dem einen oder anderen Fan konnte man sich völlig entspannt mal unterhalten, das war gut. Und mein Lieblingsschwatz war allerdings nicht mit Fans und auch nicht mit offiziellen oder Fanbetreuung, Fan-Projektleuten, sondern
mit
Peter Kirchmeier.
Okay.
Jetzt fragst du, wer Peter Kirchmeier ist.
Wer ist Peter Kirchmeier?
Peter Kirchmeier wohnt mit seinem Doppelstockhaus und seiner Großfamilie direkt an der Anlage des SV Weiler. War seit über 10 Jahren, oder ist es glaube ich nicht mehr, wenn ich ihn richtig verstanden habe, aber er war über 10 Jahre der Hauptkassier vom FV Rot-Weiß. Ja. Und ein handfester Kerl, wie sie alle sind im Allgäu, richtig geiler Typ. Und den habe ich einfach morgens, ich bin hingelatscht, ja, vor dem Training, so, du, wie sieht's aus, darf ich mal auf deine Terrasse? Weil die Terrasse war perfekt gelegen, oberhalb der Anlage.
Ach, da sind die Bilder entstanden?
Da sind die Bilder entstanden, richtig, genau. Verstehe. Und da ist auch viele Bälle von diversen Trainingsformen sind auf seiner Terrasse gelandet. Ich glaube, allein Dinos Mavropanos hat 7 Stück da hochgeknüppelt. Und dann bin ich da hoch und habe mit dem Peter mir da oben mal das Training angeschaut. Und es war ganz nett. Und er hat natürlich erzählt, wie es so ist, wenn man da seit Jahr und Tag wohnt, weil der VfB ist nicht der erste Club gewesen, der auf dieser Anlage da trainiert und Trainingslager abhält. Vor dem VfB war Zürich da und Heidenheim kommt oft, BVB war schon mal da und so weiter. Hat da natürlich viel aus dem Nähkästchen plaudern können. Es war sehr, sehr angenehm. Hat großen Spaß gemacht. Und das Einzige, was mir ein bisschen leid getan hat im Nachgang, was war halt echt morgens um 10:30, das angebotene Bier habe ich stehen lassen. War mir noch ein Tick zu früh, vor allem, weil ich danach noch ja das ein oder andere Gespräch mit Offiziellen führen musste. Und da kommt es nicht so geil, wenn man schon vormittags den ersten Kolben sich rein zentriert
haben. Es war halt auch erst 10.30 Uhr und noch nicht Bieruhr. Ne?
So das sieht's ja aus. Klar.
Aber sag mal nochmal, wer hat denn die Scheibe zerschossen? War das Koulibaly? Wer war das nochmal?
Naui Ahamada.
Naui Ahamada hat die Scheibe zerschossen. Naui Ahamada
allerdings vom Vereinsgelände. Ja, also das ist quasi die das ist, glaube ich, eine Mini-Turnhalle mit Umkleidetrakt unten drin vom FV Rot-Weiß, wo sich die Jungs auch umgezogen haben. Und da ging es drum. Es wurden 3 Bälle von außen in die Mitte gespielt. Die ersten 2 galt es zu klären und der letzte war dann für den Torabschluss. Und jeder Spieler, egal ob Abwehrspieler oder Stürmer, hat diese 3 Bälle bekommen. Ja. Und der Naui hat es natürlich ernst gemeint, ja, mit dem Ding und hat ihn halt einfach über den Platz gejagt und so hat er die Scheibe zerlegt. Rechnung geht dem VfB zu. Es blieb die einzige, aber auch nur deswegen, weil der aktuelle Platzwart vom Verein blitzschnell dann alle Fenster aufgemacht hat, sicherheitshalber, damit nicht noch eins erhöht werden kann.
Als ich das Bild nämlich gesehen hatte und jetzt auch als ich deine Geschichte gehört habe von den Bällen, die hochgeschossen wurden, nach dem Motto Schütze holt, muss ich immer denken an Herr Nisi. Jetzt fragst du, wer ist Herr Nisi?
Wer ist Herr Nisi?
Das war der Hausmeister in meiner Grundschule.
Okay.
Und wir hatten auf dem Schulhof so einen Kickplatz. Da hatte dann einer der ersten Schulhöfe, der so einen Kunstrasenplatz bekommen hat. Natürlich waren wir jeden Nachmittag da kicken. Ne? Kicken, kicken. Und das war wirklich sehr, sehr ähnlich. Es gab nämlich eine große Glasscheibe, wie so ein Glasmosaik, wo man auch mal aufpassen musste, dass man das Ding nicht kaputt schießt. Und jetzt rat mal, also ich war quasi schon mein Naui Ahamada. Also ich fühle ihn. Mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert. Die Rechnung musste zum Glück nicht ich begleichen, sondern meine Eltern. Und dann hatten wir natürlich noch ein paar Kandidaten, die tatsächlich immer sehr prädestiniert waren, das Ding aufs Schuldach zu schießen. Also es hatte schon so ein bisschen Flair von damals. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Aber
ich wundere mich jetzt auch nicht mehr, dass du beim Tischtennis gelandet bist. Ne?
Das ist tatsächlich eine der Geschichten. So kann man sich das alles ein bisschen zusammenreimen. Aber lass uns weniger über meine Kindheit reden, sondern mehr über das, was dann am Wochenende passiert ist. Testspiel gegen Brentford. Und das haben ja bestimmt auch einige von euch da draußen gesehen. Last-Minute-Sieg beim VfB, also was ja gerade so ein bisschen als, klar, Testspiele, ne, ich will nicht sagen Makulatur, aber soll man auch nicht zu hoch hängen. Aber was natürlich raussticht, ist, dass der VfB die Spiele dreht. Also oftmals aus dem Rückstand zurückkommt und das Ding noch erfolgreich gestaltet, was ja jetzt für die Moral auch nicht so das Allerschlechteste ist.
Erstens das und zweitens hat das sehr viel mit dem sogenannten zweiten Anzug zu tun.
Ja.
Also das ist auch ein sehr auffälliges Merkmal des gesamten Trainingslagers gewesen, denn gegen Zürich war es ähnlich. Die Jungs, die jetzt nicht die erste Mannschaft bilden werden, die haben ordentlich performt und machen Druck. Ja, und das wird, da kommen wir nachher auch noch dazu, es wird auf der einen oder anderen Position sicherlich eine Überraschung geben. Ja, ob das jetzt gleich für die Stammelf reicht oder aber für deutlich mehr Spielzeit als zuletzt. Da gibt es 2, 3 Kandidaten, zu denen kommen wir noch. Was ich auch interessant fand, war, abgesehen von Maurizio Hot Take Gaudino, der als Sky-Kommentator solche Sprüche gebracht hat, wie er schießt von unten nach oben, da kann der Ball ja nur nach oben gehen. Ja? Danke für diesen wertvollen Beitrag, Maurizio. Ich hätte mal gern gesehen, wie jemand von oben nach unten schießt, aber nun.
Merkt ihr den mal, in 3 Jahren ist der für so ein Pub-Quiz gar nicht so schlecht.
Oh, Junge, Junge, schwierig, schwierig, schwierig. Jedenfalls, der VfB hat schon geguckt, was er sich für Freundschaftsspielgegner reinholt. Das ist ja auch so, das läuft alles über eine Agentur, die nennen sich Onside, die machen die komplette Trainingslagerorganisation für den VfB seit Jahren schon. Das heißt, die schauen nach Hotels mit dem Günter Schäfer zusammen, dem Teammanager, gucken sich das alles aus, organisieren aber auch die Testspielgegner und machen die Vermarktung dieser Testspiele. Dadurch finanzieren die sich wiederum. Ja. Und man hat beim VfB schon geachtet, dass man jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Gemüsetruppen spielt. Ja, und das war bei Zürich der Fall, auch wenn die nicht so performt haben, dass man ihnen glauben konnte, sie spielen in 5 Tagen danach ihr erstes Pflichtspiel. Ja, und
wenn ich das kurz einführen darf, der FC Zürich ist auch noch nicht so ganz drin. Also die spielen Champions League Quali und haben jetzt unter der Woche das Champions League Qualifikationshinspiel bei Qarabağ Aghdam, ihres Zeichens aserbaidschanischer Meister, 3-2 verloren, also da ist auch
noch definitiv. Also die waren auch nicht gut drauf. Also ich weiß nicht, was der Kollege da noch anstellt mit denen, der Trainer, aber da muss was passieren, weil sonst wird es schwierig für einen amtierenden Schweizer Meister.
Ja, die sehen nicht so gut aus. Und Brentford hat aber schon Ambitionen gehabt, ne?
Absolut. Die haben auch etwas, haben natürlich einen völlig anderen Stil gepflegt, wie Zürich, auch das war dem Trainer wichtig oder dem Trainerteam. Man hat gesehen, sehr schnell, sehr stringent, auch in Höchstgeschwindigkeit, sehr passsicher, ordentliche Passschärfe dahinter. Das hat den VfB vor Probleme gestellt. Er hat dann auch ein schönes Tor kassiert, was quasi eine Blaupause war zu dem Tor gegen Zürich. Also da waren 2 Konter-Gegentore dabei, hat Matarazzo nicht gefallen, hat aber auch dann nach dem Spiel augenzwinkernd gesagt, du, Konterabsicherung haben wir noch nicht trainiert. Zwinker, zwinker. Ja, aber natürlich war da auch schon ein Wink mit dem Zaunpfahl an seine Jungs dabei.
Oder wie man so schön sagt, Pellegrino Matarazzo weiß ganz genau, dass er da jetzt noch ein Thema hat.
Genau. Und man hat aber auch gesehen gegen Brentford, dass es jetzt eine Spielerreihe, die werden die Achse bilden. Das hast du jetzt schon gesehen. Wird sich gegen Valencia, dazu kommen wir nachher auch noch, wahrscheinlich nochmal manifestieren. Aber ganz klar gesetzt, Müller im Tor, die Dreierreihe, IV, also zentraler Verteidiger wird Waldi Anton sein, IV halb rechts, Mavropanos halb links, Ito, daran ist nicht zu rütteln. Dann natürlich den Skipper, Kapitän Wataru Endo, Führig ist gesetzt, Tomasz ist gesetzt und vorne drin muss man Sascha Kalajdzic noch ein bisschen in Klammern sehen. Dazu können wir vielleicht nachher noch ein paar Takte verlieren, aber auch er wäre dann einer dieser Achsenspieler, sollte er bleiben. Und dann gab es halt noch so ein paar Sachen, die taktisch irgendwie auffielen, zumindest mir, kann natürlich da auch falsch liegen, aber man hat erstens sehr viel an einem Zwei-Stürmer-Modell gearbeitet. Das war auch gegen Brentford so, dass Tomasz so einen hängenden zweiten Stürmer gab hinter Kalajdzic, viel rochiert wurde mit den Kollegen. Und dann Silas, Tongi Koulibaly werden Wingback links eingeplant sein. Ja. Also für den Fall, dass Borna Sosa den Verein verlässt, was immer noch realistisch ist, wird dieses Duo diesen Abgang auffedern. Kann es natürlich nicht 1-1 tun, weil keiner von den beiden wird 8 Vorlagen pro Saison spielen können, gehe ich zumindest von aus. Aber das ist der Plan des Clubs, des Trainers. Man wird diese beiden Spieler auf der linken Wingback-Position einsetzen, die Saison über.
Ein Name, den du gerade so aufgezählt hast bei der Achse, den ich durchaus schon überraschend fand, dass er so gesetzt scheint, aber dann am Ende, wenn man so drüber nachdenkt, doch gar nicht so überraschend ist, Chris Führig, der, wenn ich dran zurückdenke, ich meine, das war vor einem Jahr, als er sich in einem Testspiel in der Vorbereitung auch irgendwie die Schulter verletzt hatte.
Sein erster Einsatz überhaupt.
Ja, und da war er, glaube ich, gerade erst verpflichtet und hat sozusagen, sollte irgendwie eine Halbzeit spielen und hat sich nach 20 Minuten verletzt. Und selbst da hatte ich aber schon nach diesen 20 Minuten den Eindruck, da ist einer, der ist echt on fire. Und der, wenn er die gesamte Vorbereitung und den Saisonstart mitgenommen hätte, vielleicht eine noch bessere Saison auch durchaus hätte spielen können. Bei ihm habe ich so ein bisschen den Eindruck, deswegen finde ich das echt interessant, dass der Name fällt. Weil er so vielleicht mit einem Jahr Verspätung jetzt so richtig durchstartet oder zumindest die Gelegenheit dazu hat, sein Potenzial noch voller auszuschöpfen, sagen wir es mal so, oder?
Das sieht man tatsächlich, ja, dass er dazu bereit zu sein scheint. Mhm. Ja, er hat nicht geschlampt im Sommer. Sieht man auch bei Silas. Der junge Mann ist keiner Hantel aus dem Weg gegangen. Das gleiche gilt für Führig. Gerade die Schulterpartie ist für mich immer so ein guter Indikator dafür, ob jemand ein bisschen was getan hat oder nicht. Ja, und bei sowohl bei Silas als auch bei Führig ist die sehr gut in Form gerade. Ja, und Führig hat natürlich den Vorteil, er ist eigentlich offensiv außer zentraler Stürmer auf jeder Position einsetzbar.
Und du kannst ja die Ingame auch ständig wechseln.
So, ne? Sieht's aus. Und das Problem, das er hat, und daran muss er arbeiten, das war auch gegen Brentford leider noch zu sehen, ist so ein Stück weit den, sag ich mal, die Traute im 1 gegen 1. Er hat ganz oft Situationen, wo er dann doch nochmal eindreht und vielleicht eher den Querpass spielt, dass er sich das 1 gegen 1 nimmt, vor allem wenn er außen ist. Und schlussendlich steht auch bei so einem Spieler halt immer das Thema Effektivität relativ weit oben auf der To-Do-Liste. Für einen Spieler seiner Qualität darf mehr kommen an Vorlagen, an Toren oder zumindest an vorletzten Aktionen vor einem Treffer, als das bisher der Fall war. Aber das ist nichts, was nicht noch kommen kann. Und in egal welcher Trainings-, Übungs-, Spielform fühle ich, war immer in der Startelf unterwegs. Immer. Die kompletten 8-9 Tage in beiden Testspielen. Und er wird auch gegen Valencia beginnen. Insofern klares Indiz dafür, dass das ein Startelf-Spieler für den VfB ist in der kommenden Saison.
Und dann trotz der Achse, die du aufgezählt hast, eben auch in Kombination mit dieser, naja, zweiten Reihe, die dann auch bei den Testspielen dann doch auch überzeugt hat und für die Wenden gesorgt hat, ist das momentan schon ein ganz ordentliches Konstrukt. Ne? Ich glaube, die größte Baustelle, wenn wir nachher drüber reden, ist tatsächlich noch, wer geht dann vielleicht, wer fällt da möglicherweise noch weg. Aber im Großen und Ganzen ist das bisher eine Vorbereitung, glaube ich, mit der Matarazzo und Co. recht zufrieden sein können.
Ja, definitiv. Man hat jetzt, da kommen wir auch nachher noch dazu, zu der Woche jetzt, man hat jetzt nochmal nachgemessen sozusagen. Auch das war neu. Jan Schimpchen, haben wir schon drüber gesprochen, der neue Mann von Benfica Lissabon, Performance Analyst, hat da jede Menge Neuerungen eingeführt. Matarazzo sagt, das ist auch gut, er gibt uns Struktur, die wir brauchen. Ja, da wurde jetzt diese Woche nochmal Laktat nachgemessen, was er jetzt getan hat nach den 2 Tagen Pause und Trainingslager und so weiter. Ja, und dann nochmal zu, sag ich mal, eher taktischen Sachen zurückkommen. 2 Dinge noch. Einmal, man hat intensiv an sogenannten Pressing-Auslösern gearbeitet. Also an Situationen. Fußball ist ja ganz oft ein Wenn-Dann-Spiel. Ja. Wenn der Gegner das macht, dann machen wir das. Und das gilt vor allem bei diesem Thema Pressing-Auslöser intensiv. Ja. Hat man viel Gutes gesehen oder zumindest aufschlussreiches Gutes. Wird sich dann zeigen, ob es im Spiel auch funktioniert. Aber beispielsweise wie der VfB seine Pressing-Struktur aufbaut, wenn der entsprechende Auslöser da ist, beispielsweise also Pass IV auf RV, ja, dann ist da draußen natürlich, kann man einen Spieler isolieren oder man kann einen Ball in eine gewisse Region lenken und so weiter. Da hat man sich auch nicht allzu sehr von uns in die Karten schauen lassen wollen, weil diese Übungsformen waren immer weit weg von der Journalistenterrasse. Ja. Die habe ich nur deswegen so gut gesehen, weil ich beim Peter Kirchmann auf der Tribüne oben war, auf seinem Balkon. Ja.
So schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis. Und was auch auffällig war, ich meine, das ist, glaube ich, jedem aufgefallen, auch der nicht so viel Fußball schaut, der VfB hat notgedrungen in der letzten Saison, ist ein bisschen von dem abgerückt, was ihn quasi ausgezeichnet hat beim Aufstieg und auch im ersten Jahr. Das heißt, viel Aufbau durch die Mitte, Kurzpassspiel, über den Sechser-, Achterraum aufziehen, sondern man hat eher mit langen Diagos gearbeitet, Ballverlagerung, Stenzel kann das super, ne? Auch von rechts auf links raus und andersrum. Das kann situativ natürlich immer noch zur Anwendung kommen, aber ist nicht mehr das, worauf man setzen muss, weil die Lage es eben vorgibt, ja? Sondern man versucht jetzt wieder tatsächlich das Spiel eher klassisch über die Zentrale aufzuziehen, flach hinten raus, Sechser dreht auf, dann ist viel Betrieb da, dann müssen Laufwege stimmen, dann in die Tiefe gehen und so weiter. Das ist wieder neu, weil es ja schon mal da war. Und ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann auch im Pflichtspielbetrieb auf den Platz bringen werden. Und vielleicht ein Hauptthema, und das betrifft ja auch irgendwo diesen Raum, ist das Thema Aurel Mangala. Denn der ist so ein Stück weit überholt worden. Überholt worden ist er von, Christian, jetzt muss eigentlich eine Frage von dir kommen, von wem denn?
Dann musst du das auch als Frage formulieren, er ist überholt worden von ja. Christian Pavlic? Nein, ja. Er ist überholt, ja, weiß nicht, aber zumindest einer, der, glaube ich, auch sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, ist dann eben Ahamada, oder? Über den wir auch schon gesprochen
haben. Ahamada und Arte, die beiden, ja. Ganz klar. überholt. Ja, ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber es war nicht von ungefähr so, dass Orel gegen Brentford nur die letzten 20 Minuten bekommen hat und davor waren es halt Ahamada und auch Nartey, die diese Paraderolle von ihm quasi erstmal gespielt haben. Und bevor wir das ein bisschen weiter spinnen, hören wir, was der Trainer dazu sagt.
Ja, er ist nicht dritter Geige. Das ist natürlich auch klar. Ja. Fakt ist, dass die anderen beiden auch gute Trainingsniveau auch erreicht haben in den letzten paar Wochen. Und wird mal sehen, wie es ausschaut mit den beiden auf dem Platz. Einfach variabel sein zu können und vorbereitet zu sein, falls irgendwas sich verändern sollte. Und Naoya Hamada hat es, finde ich, gut gemacht. Hat gute Laufwege gehabt, war sehr aktiv, beweglich. Die Tiefe immer wieder gesucht und Nico Natta hat natürlich auch seine Stärken gezeigt auf der sechsten Position mit seiner Härte im Zweikampf, sein Gespür auch für Rhythmus. Eins, klar gibt es immer Momente und Szenen, die man nachbereitet und sagt, das sollte anders ausschauen, aber beide unterm Strich haben einen positiven Eindruck hinterlassen.
Hast du absichtlich Watta ein bisschen tiefer gestellt? So, ich habe eine Doppelsechs gesehen, zumindest am Anfang. Maui kann das ja auch alleine spielen, er kann auch einen alleinigen Sechser geben, wenn notwendig ist.
Ich glaube, es tut den Naui aktuell gut. Eine Etage, also ich habe so 6-8-Positionen und 8-10. So differenziere ich. Das ein Akt ist auch eine defensivere Rolle. Ich glaube, dass der Naui sich auch selbst wohler fühlt auf der 6-8-Position aktuell. Dass er ja nicht
ein bisschen fluide da ist.
Fluide seine Laufstärke auch nutzen kann und bis er sich noch weiter einspielt. Sicherlich zukünftig eine Option für einzelne 6er-Positionen. Aber ich glaube, aktuell, wenn er eine Option sein sollte für den Startelf, dann mit Vatar auf der 6.
So, klar, die dritte Geige ist er nicht, aber man hört schon raus, auch wenn der Trainer natürlich nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen wollte, dass man A, nicht ganz so zufrieden war mit seiner Trainingsperformance und B, natürlich Orel jemand ist, der jetzt, glaube ich, vor dem nächsten Schritt steht und der nächste Schritt ist ein Wechsel. Dazu kommen wir gleich in der Transfermarkt-Sektion, aber lass uns doch nochmal auf die beiden Neuen in Anführungszeichen eingehen.
Und da finde ich dieses Neue in Anführungsstrichen echt gut, vor allem bei Ahamada. Also wenn man sich so ein bisschen zurückschaut, welche Art von Auftritten er beim VfB bisher hatte, viele waren es ja noch nicht, aber es waren schon einige, dann ist zumindest bei mir hängen geblieben, dass er teilweise rabenschwarze Auftritte hatte gegen die ganz Großen, also gegen die Bayern und ich glaube auch mal gegen Leipzig, bin mir nicht ganz sicher, aber gegen die Bayern auf jeden Fall. Da ist er richtig aufgefressen worden, regelrecht von den Gegnern. Aber ich finde, er hatte auch schon teilweise richtig solide, vielversprechende Auftritte. Ich kann mich mal erinnern, da gab es ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Ich meine sogar, dass sich Orel Mangala da im ersten Durchgang verletzt hat, raus musste. Ahamada hat ihn ersetzt und hat das sehr, sehr gut gemacht auf der Position. Das hat der VfB am Ende 2-0 gewonnen und da hat man wirklich gar nichts anbrennen lassen gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die jetzt auch nicht das Schlechteste damals war in der Liga. Also er war so ein bisschen richtig das, was man als Licht und Schatten bezeichnen würde. Und ich finde das echt wahnsinnig spannend, dass er jetzt so sich ein bisschen rauskristallisiert und dass er, du hast auch mit dem Trainer darüber gesprochen, dass er da wirklich so ein Neuer ist. Man weiß noch nicht so ganz, kriegen wir den Ahamada, der aufgefressen wurde, oder kriegen wir den Ahamada aus dem Hoffenheim-Spiel? Aber ich glaube, was man bisher gesehen hat, ist schon recht vielversprechend.
Ne? Es hängt auch viel von Wataru Endo ab. Ja, also momentan lassen sie ihn mit ihm zusammen Doppelsechs spielen, wo er sogar ein bisschen eine offensivere Rolle hat. Mhm. Ja, hat man gegen Brentford gut gesehen. Eigentlich ist er aber prädestiniert dafür, das zu spielen, was Atta die letzten Wochen und Monate so gut gespielt hat, nämlich der alleinige Sechser, ja, der quasi wie der Staubsauger vor der Abwehr agiert, der aber auch viel steuert, der auch mal zurückfallen kann in die Kette bei Bedarf. Er hat dafür alles, was man braucht. Er hat die Übersicht, das Spielverständnis, er hat die Passsicherheit, er hat die Zweikampfqualität. Und was ich halt bei Ahamada auch ziemlich geil finde, ehrlich gesagt, auch das, eine Parallele zu Atta Karasu, der ist unfassbar elegant. Ich finde das sehr elegant, ja, wie er spielt, diese aufrechte Körperhaltung und immer zack, 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 periphere Szenen und so weiter. Das ist schon nice. Und Nartey wiederum ist halt, sag ich mal, seine Knieverletzung sehr gut überstanden, ist ein richtiger Bulle geworden, ist halt super aggressiv, ist jemand, der wirklich über die Zweikämpfe kommt, ja, der aber auch, und das ist auch gut, hat man gegen Brentford am Schluss gesehen, als Mangala dann reinkommt, der aber auch dann plötzlich zentraler IV spielen kann, ja, und da von hinten raus steuert, ja, der aber auch, das hat man das ein oder andere Mal beim VfB gesehen, aber vor allem beim Sandhausen, bevor er zurückkam von der Leihe, den kannst du im Zweifel halt auch links auf den Flügel stellen, wenn du da eine defensive Variante brauchst, ja, oder als Linksverteidiger, als klassischen, weil er den Speed hat, weil er die Zweikampfstärke hat. Also da bin ich sehr gespannt, wie die beiden jetzt so zu deutlich mehr Minuten kommen, und das werden sie, da lege ich mich fest, als bisher beim VfB.
Werden wir beobachten. Nathai finde ich auch ganz spannend, weil das ist für mich so ein bisschen der Prototyp dieser neuen Spielergeneration, und gerade Dänemark ist eines dieser Länder, das ja wirklich echt sehr, sehr viel spannende Spieler rausgebracht hat, jeder, der sich daran erinnert. Deutschland hat ja auch mal bei der letzten U21-EM gegen Dänemark ein echt knappes Spiel im Viertelfinale gehabt. Das ist spannend, ja. Das ist, und ich glaube, das sind auch Spieler, die sich Pellegrino Matarazzo auch genauso wünscht. Ja, diese formbaren Spieler, die variabel einsetzbar sind, wo er nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B, C und D vielleicht mit ihnen umsetzen kann, und eben auch genau dieses Bild, was wir hatten damals mit Jonas Bischofberger vor 2 Wochen, ne? Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ich glaube, tatsächlich, dass Nathai auch und auch Ahamada wirklich so Spieler sind, ja, nach dem Gusto des VfB-Trainers.
So sieht's aus, ja. Last but not least, wenn wir von 3 Gewinnern vorher gesprochen haben, die es so ein bisschen gibt, vor aus der zweiten Reihe, dann muss zuletzt noch Lee Eckloff genannt werden. Ja, der in den Testspielen richtig stark war, der auch in manchen Trainingsspielen richtig, richtig, richtig gut war. Also das habe ich von ihm noch nicht gesehen auf dem Niveau.
Den ich übrigens, vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, ich habe ja diese Bilder gesehen, ne, aus dem Trainingslager, die auch unsere von Baumann geliefert haben und die es alle aus dem Trainingslager haben. Ich habe wahnsinnig häufig einfach Lee Eggloff bis über beide Ohren strahlen sehen. Also der ist richtig happy, ne?
Der ist richtig happy, der hat richtig Bock, der ist auch so ein bisschen der gute Laune-Onkel, ja, ja, in der Kabine, den man auch ein bisschen immer braucht, ja, aber nicht ohne, also wie soll ich sagen, der macht nicht Gags, und damit halt Gags gemacht werden, sondern er ist schon,
so wie
also,
hier.
Halt, genau, die richtige Balance in diesen Sachen, und er hat halt, und das sieht man, seit er Profi ist, war der Mann noch nie so austrainiert. Ja, er hat seine Schmerzen, Mittelfuß, Syndesmoseband, Schraube drin, der ganze Quatsch, den hat er alles überwunden. Er ist topfit. Der war vor Trainingslagerstart mit dem Personal Trainer 2 Wochen auf Malle, hat sich schleifen lassen und saß eben nicht im Bierkönig rum, sondern hat einfach richtig hingelangt, damit er jetzt wirklich einen Schritt nach vorne gehen kann. Und ich erwarte auch bei ihm, dass er relativ oft zum Einsatz kommen wird, denn er hat auch immer wieder in den Testspielen geliefert. Er hat dem Trainer gezeigt, hör, pass mal auf, ich kann dir Sachen geben, die sind wertvoll, auch wenn es nur von der Bank ist. Ja. Und er ist halt ein Spieler, der, also in Österreich sagt man, hat man auch über Kalajdzic mal gesagt, der scheißt sich nichts. Ja. Der hat einfach im Kopf keinen Druck, er nimmt sich immer das 1-gegen-1, er geht immer Risiko, und klar, da passieren auch mal Fehler, respektive Dinge, die halt nicht funktionieren. Aber wenn dann beispielsweise so ein Pass rauskommt, wie vor dem, ich glaube vor dem 3-2 war es gegen Zürich, wo er dann über den rechten Flügel flitzt und das Ding aus vollem Lauf in der bestmöglichen Kurve in den Strafraum bringt, Castanaras legt dann quer, und ich glaube, Ahamada war es, der trifft, per Kopf. Also das ist perfekt. So muss gespielt werden. Und auch gegen Brentford war er ja am Ausgleich beteiligt. Ball kommt, er saugt ihn an, ja, nach Abpraller, zweiter Ball, hält drauf, und Castanaras dann in, ich hätte beinahe gesagt, Tippkick man ja, aber hält halt den Fuß genau richtig rein. Tor, und dass die 2 Akademiespieler machen, hat natürlich nicht nur mich gefreut, sondern auch den Trainer und auch alle Ausbilder, die da unten natürlich den Weg noch verfolgen, ja, wenn man denn die Jungs da jetzt gerade gehen oder gehen dürfen.
Ja, und das sind einfach Spieler, bei denen du einfach siehst, dass für sie Fußball einfach auch Lust ist und nicht nur Last. Also die wirklich einfach auch was vielleicht vom lieben Gott mitgegeben bekommen haben, dass sie jetzt einfach irgendwie wieder einspeisen können nach langer Leidenszeit, nach langer Verletzung, ein Talent, das du hast, das du nie verlernst. Die Frage ist dann nur, was du daraus machst. Und dass du einfach merkst, Fußball ist für sie tatsächlich nicht nur Arbeit, sondern das ist, ja, das ist einfach Spaß auch. Und das macht Freude, den Jungs zuzuschauen. Jetzt Philipp, wir haben in dieser Folge, glaube ich, schon ungefähr 28 Mal gesagt, die werden wir später noch drüber reden. Werden wir später sicher noch drüber reden. Jetzt reden wir mal darüber, Philipp. Transfermarkt. Es gibt ein paar Namen, über die wir sprechen, wie da der Stand ist. Und vielleicht für euch zur Info, wir sind jetzt hier am Donnerstag und ihr hört uns jetzt frühestens am Freitag. Das heißt, das ist unser Stand, den wir euch jetzt weitergeben können. Sollten sich in der Zwischenzeit irgendwelche Dinge noch ergeben haben, bitten wir, dies zu entschuldigen. Aber ja, wir können schon was sagen, ne?
So sieht's aus und wir fangen an mit demjenigen, der so ein bisschen hinten runtergefallen ist, von dem vielleicht manche mehr erwartet haben im Trainingslager, das war Mo Sanko. Mhm. Bei ihm sieht man einfach, dass nach diesem Wahnsinnsverletzung und obwohl das, trotz dessen, dass er halt in Holland massiv geschuftet hat, um wieder überhaupt Profisport betreiben zu können, was voll auf funktioniert hat, aber er konnte halt einiges nicht mitgehen. Die Pace war zu arg, konditionell war es schwierig teilweise. Und bei ihm sieht es jetzt so aus, im Profikader wird er diese Saison wenig Spielzeit erhalten können. Dazu ist er zu dicht. Regionalliga ist zu wenig. Das fordert ihn nicht mehr. Ja. Er wird nach Holland wechseln auf Leihbasis. Gab mehrere Clubs, die sich für ihn interessiert haben. Wahrscheinlich, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, ist der Deal durch. Man erhofft sich, klar, Spielpraxis und dass der Junge wieder voll fit wird, um dann im nächsten Jahr im Sommer beim VfB richtig angreifen zu können. Und dann haben wir natürlich den Kollegen Massimo, der zu Academica de Viseu oder Viseu oder Viju oder wie immer. Ich bin kein Portugies, ich bin zwar gern dort, aber mein Portugiesisch ist richtig mies.
Futebol.
Bom Vindo oder was auch immer. Ja, nein. Also es ist so.
Zweite portugiesische Liga.
Zweite portugiesische Liga. Klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen wild. Aber da steckt halt was dahinter. Dieser Verein ist der ist ein Aufsteiger in die zweite Liga und der gehört zu 51% der Hopra GmbH. Die Hopra GmbH wiederum gehört zu 100% Dietmar Hopp und der TSG Hoffenheim, ja, die da quasi so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Konsortium, Beteiligungs GmbH, whatever gegründet haben. Hopp und Hoffenheim arbeiten traditionell sehr eng mit Rogon zusammen. Ja, Hoffenheim ist eigentlich oder war schon immer ein Club, wo acht Rogon-Spieler mindestens im Kader getummelt haben. Rogon ist Roger Wittmann, der mit seiner Spielagentur Rogon nicht nur sehr viele Brasilianer nach Europa holt, die dann bei Viseu geparkt werden, um dort erstmal Kontinentalluft zu schnuppern und dann vielleicht irgendwo weiterhin verkauft werden. Er ist halt auch jemand, der dann im Endeffekt zu einem Spieler aus seinem Portfolio, der in Deutschland in der Sackgasse steckt, dann eine zweite Chance anbietet und die wird jetzt Roberto Massimo in Portugal ergreifen.
Das klingt so ein bisschen, als würde man ein neues Schachter Donetsk so ein bisschen aufbauen wollen, weil das war ja auch oft so, dass das sozusagen die erste Anlaufstation für Brasilianer in Europa war, aber da eben jetzt aus
bekannten
Gründen nicht gespielt
wird. Diese Modelle gibt es ganz oft. Sie gibt es in Belgien, da ist es beispielsweise Anderlecht für Spieler aus Schwarzafrika. Sie gibt es in Frankreich, da ist es Metz. Beispielsweise Bounassar und Sadio Mané, die jetzt bei Bayern wieder zusammenspielen, kamen beide über Metz nach Europa. Es gibt sie in Brasilien selbst. Ja, das Red Bull Konsortium hat da mit Bragantino jetzt erstmal einen Club einfach aufgekauft und zieht den auf, nur um da die Jungs vor Ort erstmal zu sammeln, bevor sie dann rüber verschickt. Wir reden hier über modernen Menschenhandel, das ist nun mal so, das hat diese Branche sich selbst gezüchtet, dieses Thema. Das wirst du auch nicht wegbekommen.
Thema und, für einen ganz eigenen
Podcast. Da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Und ja, ich wünsche dem jungen Mann alles Gute. Er war in Weiler wirklich von den, also er war irgendwo zwischen Position 28 und 33 gelistet. Da ist wirklich nichts mehr zu machen in Stuttgart für ihn. Ich gehe auch davon aus, wobei das Standaufnahme noch ein bisschen in Klärung war, dass man nicht den Vertrag verlängert, um ihn dann zu verleihen, weil er hat nur noch bis 23, dürfte also jetzt gar nicht verliehen werden, weil dann der Vertrag mit Leihe ausläuft und das darf man nicht, das gibt es UEFA-Regularien, die dagegen sprechen. Ich gehe davon aus, dass man ihn fest abgibt und ja, wünsche ihm alles Gute.
Dem schließe ich mich nur an und dann haben wir natürlich die beiden Spieler, die so kongenial zusammengespielt haben, lange, lange beim VfB und für viele wichtige Treffer gesorgt haben. Borna Sosa, Sascha Kalajdzic. Und ich erinnere mich, Philipp, an eine Folge, das wird so im Februar gewesen sein. Da habe ich mal aus Jux und Dollerei am Tag nach dem Champions League Achtelfinal-Rückspiel Manchester United gegen Atletico Madrid gesagt, Mensch, ManU, die wären froh gewesen, wenn sie so eine Kombo wie Sosa Kalajdzic gehabt hätten, weil die haben mit 0-1 verloren, sind sang- und klanglos ausgeschieden, haben null Offensivpower gezeigt in diesem Spiel. Und das, was ich damals so ein bisschen aus dem Blödsinn rausgelabert habe, könnte jetzt zumindest bei Sascha Kalajdzic tatsächlich was werden. Zumindest liest man von Manchester United.
Das war tatsächlich Thema. Die haben konkret auch sich mit ihm beschäftigt. Das weiß ich aus sehr validen Quellen. Ja, aber auch diese Spur ist eher wieder ein bisschen am Abflauen. Ja. Ich würde mich echt nicht wundern, wenn Sascha Kalajdzic am Schluss hier eine Vertragsverlängerung unterschreibt, weil seine Optionen sind nicht die allerbesten. Zumindest er bekommt halt nicht das Regal, das er möchte. Ja.
Das große Regal Premier League hat sich halt schon gedreht mit Richarlison, der zu den Spurs gewechselt ist, die lange gehandelt wurden und. Da ist dieser erste Dominostein gefallen, genau. Und irgendwie hat man das Gefühl, dieser Domino-Day lief ab, aber halt ohne Sascha Kalajdzic.
Genau, und ich glaube halt auch nicht, dass es jetzt, dass es für ihn diese Brentfords, West Hams und sonstigen Club Nottinghams und wie sie alle heißen, das ist nicht das, was er haben möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass der junge Mann hier eine Verlängerung unterschreibt. Aber
ich glaube, das hören viele unserer Hörer sehr, sehr gerne.
Ja, es ist halt auch noch lang. Also ist noch lang. Aber wenn ich mich jetzt festlegen sollte, wer von beiden geht, Sosa, Kalajdzic, Sosa. Ja. Auch wenn es da, und das ist der Stand, gilt für Kalajdzic übrigens genauso, es gibt keine konkreten Angebote an den VfB Stuttgart. Es liegt nichts auf dem Tisch. Ja, und das ist eine Unterscheidung zu Orel Mangala. Bei dem lag oder liegt was auf dem Tisch. Ja, da hat Nottingham tatsächlich angefragt, Premier League Aufsteiger mit frischem Fernsehgeld ausgestattet, 200 Millionen Euro kriegen die als Aufsteiger, musst du mal reintun. Ja. Der FC Bayern kriegt als deutscher Meister 136 und die kriegen als 20. Premier League Cup 200 Millionen. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer, sie haben es auch schon ganz gut ausgegeben, haben in der Bundesliga ordentlich zugelangt, Taibo Avoni, Moussa Niakhité, Omar Richards geholt, ja, und Mangala sollte der vierte sein. Dort ist ein gewisser George Tyrianos Kaderplaner, ja. Der war mal beim VfB lange, Schindelmeister hat ihn reingeholt. Jetzt ist er seit Oktober, glaube ich, letzten Jahres dort. Allerdings haben die zwei Angebote auf den Tisch gelegt. Da hätte der VfB, selbst wenn er sie in Pfund umgerechnet hätte, und damit, oder für Pfund wäre es nicht genug. Ja? Also unter 10 Millionen fangen sie gar nicht an, überhaupt sich irgendwas anzuhören. Ne? Das erste Angebot war 9, dann haben sie 11 nachgelegt, beides wurde abgelehnt. 15 sollten es schon sein. Ja. Gesprächsbereit waren wir ein bisschen drunter, aber trotzdem ist da momentan nichts, was sich als schnell umzusetzen irgendwie anbahnt. Der Spieler kann sich gut vorstellen zu wechseln. Ja. Also der hat so ein bisschen ist so ein bisschen in der Schwellensituation. Ja. Er will ja auch irgendwo dann mit der WM, dann, die er wahrscheinlich im Kader sein wird, einen Schritt machen, ja, und er ist jetzt halt auch schon eine ganze Weile beim VfB. Ich verstehe das durchaus, dass man dann halt irgendwann sagt, so, jetzt muss es mal irgendwie weitergehen. Ja?
Und auch schon eine ganze Weile auch in diesem Bundesliga-Zweitliga-Kosmos, ne? Auch beim HSV dann gewesen, eine Zeit lang, und da kann ich mir schon vorstellen, dass dieser, wie sagt man so schön, Tapetenwechsel, dass man den auch dann durchaus anstrebt, vor allem in dem Alter. Und was du angesprochen hast, finde ich einfach auch noch einen spannenden Aspekt. Diese Transferphase oder dieser Transfersommer ist halt anders als viele andere, weil du kein Großereignis wie eine WM oder EM hast. Die hast du auch in allen ungeraden Jahren nicht, aber du hast halt jetzt im Winter eine WM. Und da finde ich das halt beispielsweise sehr spannend, auch mit Blick auf die Personalie Borna Sosa, auch vielleicht Orel Mangala, Sascha Kalajdzic, die Österreicher sind nicht dabei. Das heißt, der kann sich nicht nochmal ins Schaufenster stellen im November und Dezember im schön klimatisierten Katar, wie man ja so schön sagt. Aber vor allem Borna Sosa ist halt einer, der möglicherweise, wenn das alles läuft, wenn er sich nicht schwer verletzt, wenn das mit den Adduktoren läuft, bei der WM halt durchaus seinen Stempel aufdrücken kann. Wenn jetzt nicht gerade dein Sportsfreund Josip Juranovic von Celtic gerade noch besser spielt auf der Position, weil der kann ja auch links wie rechts. Ne? Aber Spaß beiseite, Borna Sosa ist natürlich einer, bei dem durchaus halt im Winter marktwerttechnisch noch was passieren kann, womit auch der VfB möglicherweise, sollte er bleiben, halt auch noch hantieren kann. Deswegen finde ich das gerade eine sehr, sehr spannende Personalie.
Sie sind es irgendwo alle, ja. Und ich meine, je mehr Spieler bleiben, umso weniger musst du noch tun.
Genau.
Ja? Und ich meine, dass die beiden Angesprochenen hier noch wachsen können, ist doch logisch. Ja? Das gilt natürlich auch für Mangala. Aber bei ihm scheint es schon so zu sein, dass wirklich ein Wunsch da ist, sich jetzt zu verändern. Bei den anderen beiden, die gucken halt erstmal, was ist denn auf dem Tisch. Ja, wir werden sehen, es wird noch viel passieren bis zum 2.9., denn bis zum 1.9. ist Fenster offen, 18 Uhr in Deutschland.
Ich glaube zumindest Borna Sosa und Sascha Kalajdzic muss echt keiner zwingen, in Stuttgart zu bleiben. Die haben schon lange genug und oft genug bewiesen, dass sie sich auch hier wohlfühlen.
Absolut.
Borna Sosa generell auch mit Family und Freunden hier in der Gegend. Also ja, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt sag ich mal, den Lewandowski machen werden. Genau. Ganz im Gegenteil.
Immerhin hat er jetzt seine Reha-Maßnahme absolviert, ist wieder Stuttgart, trainiert individuell. Mal schauen, was passiert ja, noch. Und das gilt natürlich auch für die Kandidaten Avucha, Kohl, Beas, Klimowitz, Mola, Clement, Aidonis. Ja. Das ist alles so klassisches Verschiebebahnhofmaterial. Das hört sich hart an, aber es ist nun mal so. Ja. Die sind alle auf dem Markt. Manch einer nur für Laie, wie Beas, da gibt es auch lose Anfragen. Manch einer kann man sich gut vorstellen abzugeben, wie Klimowitz, da ist der FC Elche dran aus Spanien. Und auch für Avucha, Kohl, Aidonis gibt es wohl lose Anfragen. Mal gucken, was passiert. Ich gehe fest davon aus, dass wir in der nächsten Woche noch einiges erleben werden, denn dann steht der Pflichtspielstart in Deutschland auf dem Programm. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nächste Woche so einiges dazu hören werden. Und das liegt am Gast, der dann bei uns hier in dieser wunderbaren kleinen Podcast-Sendung sein wird.
Zwinker-Smiley. Ja, alles, was passiert, passieren könnte, nicht passiert, ist wie immer der Hinweis, auch rund um die Spieler, da gibt es einzelne Stücke, Borna Sosa, Orel Mangala und natürlich der Transferticker mit den ganzen kleinen Häppchen rund um den Transfermarkt, das gibt's zu lesen. Und wo es das zu lesen gibt, das hört ihr jetzt, wir sind gleich wieder da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, und dann kommen jetzt natürlich unsere allseits beliebten
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Nachwuchsleistungszentrum-Szene. Philipp Meisel, was kannst du uns berichten?
Jetzt hast du doch noch gesungen. Oder ja, fast beinahe. Ne? Wir wollten doch mit dieser Rap- und Sing-Nummer aufhören, weil es einfach too Grinch ist und zu viele Leute, und das haben sie mit voller Berechtigung getan, uns
die Stadt das Würzburg, bitte wieder lassen. Die Stadt Würzburg hat uns untersagt zu singen.
Ja, richtig. Ich fange oben an, U21. Die ist im Trainingslager und zwar ganz in der Nähe von Würzburg in Tauberbischofsheim. Im schönen Main-Tauber-Region, da gibt's guten Wein auch, war ich erst vor kurzem mit meinem Bruder 2 for 2, herzliche Grüße da draußen, haben eine schöne Roadtrip gemacht. Und
großes Fechtmecker, ne?
Fechtmecker auch, richtig, und haben uns seine Karre mit gutem Wein vollgeladen. Die sind dort im Trainingslager, haben gerade Halbzeit am Abend, ja, also wir nehmen Donnerstag auf, das heißt gestern Abend, am Mittwochabend war die Kapitänswahl. Herzliche Glückwünsche an Dominik Notnagel, der ist der neue Kapitän, Abwehrspieler, seine Stellvertreter sind Schippo, Sven, Schiplock und Luca Bazzoli. Die haben jetzt am Wochenende ein abschließendes Testspiel gegen Kickers Offenbach. Das ist die Generalprobe, denn dann geht es auch schon los. Wochenende 5. 6. August wird wieder gespielt. Gegen Balingen mit H hat man schon mal davon. Und was man so hört aus Mannschaftskreisen, scheint diese neue Truppe dann doch ganz gut zusammenzupassen. Ein bisschen besser auch als letztes Jahr. Also man hat da, ja, haben wir ja alles besprochen hier, musste aufräumen, hat das getan. Scheint ein guter Vibe da zu sein. Und sie haben einen neuen Klassenclown.
Ja, wer ist das?
Das brauchst du ja. Jede Truppe braucht einen Clown. Ich habe das früher auch immer gern gemacht, bei mir in den Schulklassen. Wer ist es?
Sagst du ja?
Babis Drakas.
Okay.
Das ist ein, ich habe ihn immer gern den griechischen Windhund genannt in der U19, weil er auch so ein bisschen nach vorne gebückt läuft, sehr schnell ist. Ein Spieler, der immer sein Herz auf den Platz lässt. Und das kann man über die sozialen Netzwerke verfolgen, auf dem Kanal von Jung und Wild, die letzten Tage immer für den Spaß zu haben. Ne? Hat mal ein Bad genommen im Eisbach und während alle Kollegen nur die Zehenspitzen reingehalten haben, ist Babis halt untergetaucht oder hat seinen Kopf in die Kühlbox gestellt nach dem Training, garniert mit dem Satz, was Kreislauf, ich habe keinen Kreislauf mehr.
Und er braucht eine eigene Rubrik.
Nein, er braucht eine eigene Rubrik eigentlich. Ja. Babis, guter Mann, wird wahrscheinlich kein Stammspieler sein, aber so eine typische 13 bis 15, den wirfst du rein, wenn du jetzt nochmal was reißen musst, hat dann auch gegen Calcio zuletzt im Test 2 Tore gemacht. Also
nee, aber Spaß beiseite, das ist ja wirklich ganz gut, weil wir haben ja auch in der vergangenen Saison oft über diese U21 gesprochen, das war immer so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Das war immer so ein bisschen in der Schwebe und vielleicht auch gerade hier dieses Klima einfach so anzuheben und einfach auch sowas wie ein ja, wie einen richtigen Teamgeist zu formen. Ich glaube, das ist auch elementar wichtig.
Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also ohne das geht's nicht. Jeder, der Mannschaftssport betreibt, weiß das. Ja, und mal schauen, wie es sich dann bei der U19 gestaltet. Ich konnte noch mit Nico Willig telefonieren.
Die U19, die will einfach, die steht auf Titel gewinnen, ne?
Na klar. Naja, ich mein, die haben natürlich ihren Ruckler gebraucht zu Beginn des Sparkassencups in Schwäbisch Hall, haben gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall den einzigen Nicht-Bundesligisten im Feld mal kurz verloren. Dann gab es ein reinigendes Gewitter. Am nächsten Tag haben sie dann rasiert und am Schluss haben sie das Ding gewonnen. Im Endspiel gegen Schalke. Wieder mal im Elfmeterschießen, kennen wir von irgendwoher. Ne? Also die Revanche ist geglückt sozusagen.
Exakt, war auch mein erster Gedanke.
Ja, Dennis Simon, der ist aus dem Profitrainingslager abgereist, Freitagabend hat dann dort gespielt, ist zum besten Keeper des Turniers gewählt worden. Und ansonsten scheint die Mannschaft dann doch ganz gut ihre zusammengefunden zu haben. Es gibt ein paar interessante Neuerungen, beispielsweise, dass der K&K-Sturm dann doch ganz gut zu funktionieren scheint. Zumindest der Neuzugang aus Hannover, Krasniki, hat getroffen, schönes Tor gemacht. Kurani dagegen ist eher wirklich so ein Mittelfrist-Langfrist-Projekt. Der hängt sich natürlich rein, aber da muss man noch ordentlich mit ihm arbeiten, heißt's. Ja, und bin gespannt, wie es dann in der Liga sein wird. Und dann hat man das Thema Abwehr, ne? Das ist was auch sehr dreierkettenbasiert ablaufen soll. Und ich bin gespannt, ob wir da nicht vielleicht einen Spieler sehen in dieser Dreierkette, mit dem so keiner bisher ein bisschen rechnet. Und das ist Peter Reinhardt. Ja? Du erinnerst dich vielleicht, letztes Jahr Einwechselspieler schon, der große Mann mit dem Rasterkopf, der so ein bisschen aussieht wie Carlos Valderrama.
Absolut. Ja?
Genau, und der ist eigentlich Mittelfeldspieler, ne? Also eigentlich Sechser, kommt da aber an Di Benedetto nicht vorbei, wen wunders. Und ich glaube, Nico probiert ihn gerade so ein bisschen aus als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette. Bin gespannt, weil er hat eigentlich viel dafür, was man braucht. Er hat den Speed, er hat die Zweikampfstärke und er ist auch ein ziemlich guter Typ. Und es könnte gut sein, dass er da dem einen oder anderen den Rang abläuft, beispielsweise Spielern, die momentan Probleme haben. Paolo Fritschi ist Patellasehnenprobleme, man weiß nicht, wann er zurückkommt. Ja. Auch Giancarlo Simic braucht wohl noch seine Zeit, um sich da oben zurechtzufinden. Also es könnte gut sein, dass der plötzlich einer von hinten überholt, mit dem man nicht so gerechnet hat. Und ansonsten kann ich noch berichten, dass man den Alex Azevedo noch nicht gesehen hat, die Flügelrakete, der auch wohl langwierige Probleme hat. Genauso wie Semih Kara, der türkische.
Man darf auch nicht vergessen, alle die Jungs, die du gerade aufzählst, die haben echt ein langes Jahr hinter sich gehabt.
Ja, genau.
Die hatten
genau.
Ja auch noch die EM, die sie dann gespielt haben.
Genau, und das ist das Thema bei allen genannten. Fritschi hat EM gespielt, Kara hat EM gespielt, Azevedo hat EM gespielt und die haben alle so ihre Probleme. Bei Fritschi und Kara weiß man noch gar nicht, wann die wieder voll einsteigen können. Azevedo ist der am nächsten wieder dran ist, wieder das volle Belastung aufzunehmen, vielleicht sogar noch im Trainingslager. Denn da fahren die jetzt hin, die Jungs, nach Pfullinge, hä?
Oh, Pfullingen für mich der Inbegriff von Regionalliga Süd damals.
Genau, das ist richtig. Ehemaliger Regionalliga Spitzenclub. Und dann ging Alno Küchen insolvent und damit auch der warme Wasserhahn für Pfullingen aus. Und jetzt sind sie halt, was weiß ich, was, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo die spielen. Ey. Gut, ihr werdet es wissen und dann schreibt uns bitte eine Mail oder packt es in die Kommentare, wo der SC Pfullingen gerade spielt, der glorreiche. Last but not least, es gibt noch ein Turnier, wieder mit Bundesliga-Beteiligung und zwar am Wochenende in Heilbronn. Und da spielt der VfB mit, allerdings die U17. Und da sind auch Mannschaften dabei, wie beispielsweise Mönchengladbach, Hoffenheim und Markus Fiedler und seine Jungs, die werden da versuchen, das Beste rauszuholen. Die Gruppen ausgelost hat übrigens ein Local Hero aus der Ecke.
Wer?
Lee Eckloff.
Natürlich.
Kommt aus Bretzfeld, das ist ja um die Ecke und der hat die Gruppen ausgelost. Ich glaube, der VfB hat eine recht machbare Truppe beieinander, ich krieg's gerade nichts mehr zusammen, gebe ich ehrlich zu.
Aber ich finde, wir können uns das auf jeden Fall für die nächsten Wochen dann mal vornehmen, wenn dann auch so der Bundesliga-Spielbetrieb wieder losgegangen ist, dann nochmal in aller Ausführlichkeit auch auf diese U19, U17 zu schauen. Das wissen wir auch aufgrund eures Feedbacks aus der vergangenen Saison, dass das echt sehr, sehr gut angenommen wird und einfach wahnsinnig interessant ist für viele, auch diese Namen zu hören. Also ich glaube, das nehmen wir uns auf jeden Fall mal vor.
Wer übrigens, schon mal Terminkalender raus, wer auswärts fährt zum FC Bayern München, das mache ich übrigens, ja, weil ich da im Dienst bin und der Herr Pavlitsch seinen Wanst irgendwo in die Adria hält.
Möglicherweise.
Der kann einen Doppler mitnehmen, denn das erste Pokalspiel, DFB-Pokalspiel, wurde angesetzt. Das ist gegen 1860. Die VfB U19 spielt morgens um 11 in Grünwalder Stadion, glaube ich sogar.
Oh, das ist ein Stadion, das man unbedingt mal besuchen
genau, muss. Gegen 1860 und 15:30 dann draußen im Schlauchboot zu Fredmanning. FC Bayern München gegen VfB Stuttgart. Kann man also einen schönen Doppler machen. Ich hoffe, ihr macht's, dann sehen wir uns nämlich da.
Einladung ist raus und wir schauen noch ganz kurz zum Abschluss, Philipp, nach vorne auf das, was jetzt noch so ansteht, kurzfristig beim VfB. Ja, wir wissen alle, Pflichtspielstart 29. Juli, Pokal in Dresden und davor gibt es aber noch ein Event in Bad Cannstatt am Samstagnachmittag, nämlich ein Testspiel gegen Valencia CF.
Ich würde sogar mit einem Event einsteigen wollen, das schon stattgefunden hat.
Okay.
Nämlich am Dienstag.
Der Kickoff.
Der Kickoff, der Saison-Kickoff, das hat der Alex Wehrle aus Köln mitgebracht. Da gab es es nämlich traditionell die letzten 9 Jahre auch. Da hat er das eingeführt, soweit ich weiß. Alle Mitarbeiter des Clubs, also wirklich alle, Fußballer, Physios, Leute aus Marketing, Controller, was auch immer, alle zusammen, alle machen sich einen schönen Nachmittag, Fußballturnier, geloste Mannschaften, also man weiß nicht, mit wem man kickt. Dann abends gibt es ein bisschen Grillerei und so will man eben alle mitnehmen, um ja so ein bisschen Atmosphäre auch zu schaffen, Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ne? Wir, der VfB Stuttgart, gehen jetzt in die neue Saison.
Das ist übrigens auch, als wenn du dich unterhältst mit Leuten, die auch aus dem Kölner Raum sind, die eben auch sich daran erinnern an die Zeiten von Alex Wehrle damals in Köln. Da hieß es auch, das ist natürlich auch so ein bisschen das Naturell dort auch, aber hier durchaus vergleichbar. Diese Geselligkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses auch Zelebrieren der Gruppe oder der Familie, der VfB-Familie, das ist auch was Alex Wehrle schon immer sehr, sehr wichtig ist.
Das Thema Geselligkeit wurde auch dann ganz groß geschrieben, wie gesagt, nämlich um 1.50 Uhr nachts ist die Polizei angerückt und hat den Letzten, die noch am Feiern waren auf der Clubheim-Terrasse, dein Hahn abgedreht sozusagen. Ja, aber hey, no offense, ich bin der Erste, der gerne lange feiert, wenn es irgendwo was zu feiern gibt. Insofern verstehe ich das durchaus. Bin gespannt, was sie mitnehmen, denn es war die letzten Jahre halt schon so, dass es immer so was AG, EV, dies, das, Ananas. Man hat immer so ein bisschen, sag ich mal, Differenzen gespürt. Das wollen sie einfach ausbügeln. Man hat auch, Wehrle hat eine Presserunde gegeben im Allgäu. Man spürt und hört an jeder Ecke, dass man darüber hinwegkommen möchte, dass man auch diesen Euphorie-Booster, den das letzte Spiel gegen Köln gebracht hat, jetzt mitnehmen will. Und dazu gehört, dass man eine Einheit ist, wie es für einen Verein gehört, auch wenn das kein Verein mehr ist, sondern eben so eine Mischform. Ich bin gespannt, was nachher bei rumkommt. Die Euphorie kam zumindest bei den Fans an, denn der VfB hat bei 28,5 seine Dauerkarten gedeckelt. Das ist irre,
Wahnsinn,
Leute. Ja,
Wahnsinn.
Das ist das zweithöchste ever. Es gab einmal in der Saison, da haben sie es bei 30 gedeckelt. Jetzt muss man überlegen, durch den Umbau fallen 10.000 Plätze weg. Das heißt, du hast Max Kappa 50.000. Du hast mehr als die Hälfte aller verfügbaren Plätze sind Dauerkarten. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Ihr seht es jetzt nicht, aber Christian hat es gesehen.
Er hat es wirklich getan, ich kann es bezeugen. Oder wie der große Philosoph Marco Arnautovic zu sagen pflegte, Shampoo.
So sieht's aus, ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es mitnehmen. Valencia hat noch nicht ganz so die Euphorie erfacht. 10.000 Karten sind bisher nur verkauft von 50, die rein könnten. Mal schauen, was bis Samstag noch passiert. Bevor wir jetzt ein bisschen intensiver noch auf den Gegner gucken, hören wir erstmal, was der Trainer zu den Testspielgegnern und der Auswahl so ein bisschen zu sagen hat. Wir haben es vorher schon ein bisschen angerissen.
Ich habe tatsächlich immer meine Vorbereitungen geplant, wollte ich immer einen genauen Art vom Gegner haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Habe ich irgendwann mal gemerkt, dass es klappt nicht immer oder sehr schwer ist und deswegen sehr oft plane ich meine Inhalte nach auch die Testspielgegner auch terminiert sind.
Okay.
Aber es gibt auch eine gewisse Stärkengrad, die man sich wünscht und das kann man schon beeinflussen.
So, Christian, das sagt der Trainer. Was denkst du denn, erwartet den VfB gegen Valencia?
Ich habe schon mal ein bisschen Gegner-Scouting betrieben. Na, aber du weißt ja, ich bin ja im
YouTube.
Ich bin ja um die Zeit so, bin ja ein bisschen freakig unterwegs. Ne? Also
schon. Hast du Dortmund gegen Valencia geschaut?
Natürlich.
Na.
Dortmund gegen Valencia und das war echt nicht so schlecht. Also das ist eine ordentliche Truppe, die die gut zusammen funktioniert, die auch sehr spannende Spieler hat mit Gedesch vorne, den ich sehr, sehr interessant finde. Also wer beispielsweise mal ein bisschen auch auf die Gegner schauen möchte, den lege ich euch da ans Herz. Das ist ein schöner Kick. Und das ist mir ehrlich gesagt, natürlich auf der einen Seite, du hast gesagt, erst 10.000 Karten verkauft. In der vergangenen Saison hatte man Barcelona, da war das Ding voll. Aber ich bin ganz ehrlich, in meiner fußballromantischen Sichtweise ist so ein Gegner klüger mit Blick auf den Saisonstart, also mit dem, was man wirklich sportlich erreichen will, als dass ich jetzt hier nochmal so ein super Event mit Barcelona oder Manchester City, die aus Australien angereist kommen und gejetlaggt sich irgendwie da mit einer C11 hinstellen.
So sieht's aus.
Also deswegen, ja, ich kann natürlich auch euch nur ermuntern, geht hin, guckt's euch an. Also Philipp, du und ich, wir werden beide auch im Stadion sein. Ich bin ja schon so ein Freund von gepflegten Testkicks. Ich brauche nicht immer dieses Drama wie gegen Köln. Und der FC Valencia ist echt schon, auch wenn er nicht mehr so den Glanz hat vor 20 Jahren, als er Dauergast in der Champions League und sogar auch zweimal im Finale war, ist dennoch echt eine große Nummer.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Kader angeschaut, 257,2 Millionen Euro Kaderwert nach transfermarkt.de und ich muss sagen, ich musste lange suchen, bis ich da zwei, drei bekannte Gesichter gefunden habe in diesem Kader. Einen hast du schon genannt, Gonzalo Guedes, ja, 70 Millionen Euro Marktwert. Das ist ein Bekannter, den kenne ich. Ja. Trainer Gennaro Gattuso, müssen wir auch nicht drüber reden. Maxi Gomez hat mir noch was gesagt. José Gaya hat mir noch was gesagt. Dann wurde es aber schon dunkel. Klar, sind nicht mehr die Zeiten von früher. Ich sag nur, Enver Banega, Fußballgott. Ja. Das waren die großen Zeiten der Fledermäuse, als Enver Banega in Spanien die Fäden gezogen hat. Damals sein Stern ging auf bei diesem legendären U21 Cup irgendwo in der Schweiz, der immer für diese Pseudo-Transfermarkt, YouTube, Foren, Scouts immer ein wichtiges Event war, weil da die Nachwuchstalente aus der ganzen Welt gegeneinander gezockt haben. Enver Banega hat komplett rasiert, später dann lange Jahre im Mittelfeld von Valencia der Chef gewesen und ich mag die Fledermäuse einfach, ja. Was soll ich dazu sagen?
Du, damals,
wer ein Fledermaus in seinem Wappen hat, das kann nur ein guter Club sein.
Das glaube ich auch. Nein, aber wenn ich FC Valencia höre, dann denke ich sofort an den Trainer Hector Cooper, dann denke ich an Roberto Ayala, dann denke ich natürlich an Zlatko Zahovic. Und das war schon echt, auch dieses Stadion. Warst du mal im Mestalla?
Ich war leider nie im Mestalla, nein.
Es ist ein Wahnsinn. Also ein steileres Stadion wirst du selten erleben. Das ist, du stehst oben und du denkst, okay, ich gucke hier senkrecht runter. Auf den ersten Moment ein bisschen fast schon angsteinflößend, aber wenn du da mal drin bist, geiles Ding. Uralt wird, glaube ich, auch schon gefühlt seit. Ist neu, ist schon umgebaut.
Das Mestalla ist, glaube ich, schon fertig. Bin nicht
okay, dann ist das aber noch besser, weil das war tatsächlich, als ich auch dort gewesen bin, schon immer in die Jahre gekommen und war höchste Zeit, da mal was zu tun. Aber so ein ganz besonderes Flair. Und du hast recht, das ist natürlich nicht mehr die Mannschaft, die auch in den europäischen höheren Regalen ist, denn die hat auch schon länger international nicht viel gerissen. Aber dennoch, wie gesagt, ich glaube, aus rein taktischen Gesichtspunkten, also wenn wir jetzt Pellegrino Matarazzo, wir haben ja noch gerade gehört, aber wenn wir ihn jetzt nochmal direkt fragen würden, hast du lieber ein Testspiel gegen FC Valencia oder gegen die C11 von FC Barcelona? Ich glaube, er nimmt Valencia.
Ja, ich meine, du hast jetzt halt auch, sag ich mal, vom Stil her einen Gegner, der jetzt nochmal was anderes bietet, der den gepflegten Ballbesitzfußball recht hoch hält, trotzdem giftig aggressiv im Mittelfeld sein wird. Das ist sportlich einfach die bisher größtmögliche Herausforderung, die sie sich reingeholt haben für diese Testspiele. Ist eine perfekte Generalprobe, weil danach weißt du wirklich, wo du stehst, wenn du gegen den spanischen Spitzenklub, und das ist nun mal Valencia, ja, auch wenn die kein Meisterschaftskandidat sind, aber das ist der Club, je nachdem wie du gegen die aussiehst, weißt du einfach, wo du stehst.
Und vor allem, wenn du dir das nochmal anschaust, also wir haben ja auch über die vergangenen Testspiele gesprochen, sagen wir mal, nehmen wir mal den Dreiklang Zürich, Brentford, Valencia, dann hast du auch spieltaktisch schon fast alles abgearbeitet, was dich auch so erwarten wird in der Saison.
So ist es.
Ja? Also das heißt, also wie gesagt, so geht für mich Vorbereitung. Wenn wir uns natürlich hinterher irgendwann hinstellen im Herbst und sagen, ja, die Vorbereitung, nee, werden wir nicht tun, weil dazu stehe ich jetzt auch. Ich finde die Vorbereitung, so wie sie gewählt wurde, die Testspielgegner, wie sie ausgewählt wurden, sehr, sehr ausgewogen und ich finde da momentan wenig zu meckern.
So. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Ich bin gespannt, was sie noch machen werden. Der Trainer hat mir verraten, es gibt noch einige Sachen, wo er noch steuern wird in der Vorbereitung. Beispielsweise Restverteidigung, beispielsweise Konteranfälligkeit, beispielsweise aber auch noch Standards. sind nochmal Trainingsinhalte. Es gab am Dienstag, nee, am Mittwoch einen Laktat-Diagnostikstest nochmal. Auch da wird dann individuell nochmal nachgesteuert werden, sollte es notwendig sein. Und dann hat man jetzt eigentlich schon den Spielrhythmus, ne, den man jetzt ab nächster Woche wieder gehen muss. Das heißt, am Dienstag diese Woche wurde Training aufgenommen, Samstag Spiel. Dann wird Sonntag, Montag frei sein, Dienstag wieder Training, Freitagabend Spiel. Dann geht's Sonntag, Montag frei, Dienstag geht's wieder los und dann steht am Abend das Leipzig-Spiel an und so weiter und so fort. Also man ist jetzt kurz vor Crunch-Time, wie man so schön sagt, wie ich immer so gern so schön sage. Ich weiß, es gibt Leute da draußen, die warten nur darauf, dass ich das Wort Crunch-Time mindestens einmal in den Mund nehme in so einer Folge. Habe ich hiermit getan, Häkchen dran und ich glaube, wir können jetzt auch ein Häkchen machen an diese Folge, oder?
Machen wir unbedingt, natürlich noch mit dem Hinweis an euch, alles rund um den VfB lest ihr auch in einem sehr, sehr guten Mein VfB Newsletter, der jeden Freitag erscheint, für den ihr euch anmelden könnt und bei dem ihr das Wichtigste der Woche lesen könnt und natürlich alle unsere Kanäle auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mein VfB, da sind wir für euch da und natürlich auch in sämtlichen Podcatchern und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann gebt uns doch mal ein paar Sternchen.
Ich habe noch einen für Kurzentschlossene. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, ab Freitagmittag und am Freitagabend noch nichts vorhabt, ab 19.30 Uhr, Annas Treff, Stuttgart Süd, mein VfB Pubquiz, nach über 2 Jahren Corona-Pause komme ich zurück mit 5 Fragerunden, 5 Fragen zu Themengebieten, die sich mit dem VfB Stuttgart befassen. Und ihr könnt alleine oder als Mannschaft daran teilnehmen. Es gibt Ruhm, Ehre und wahrscheinlich eine Runde Kaltgetränke zu gewinnen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr vorbeikommt.
Ich habe die Fragen schon mal gegengecheckt und weiß deswegen, was euch erwartet. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr kommt und mitmacht, die Podcast-Folgen 1 bis 207 sind klausurrelevant.
Sehr schön. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao.
Podcast-Stadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.